Hallo liebe Podcast-Zuhörer, hallo Sina.
Hallo Nina.
Hallo.
Man hört mich mal wieder.
Ja, nach all den Monaten. Ja. Sehr schön. Wir bestreiten die letzte Folge in diesem Jahr. Die Dezemberfolge wird es nicht geben, denn das Weihnachtsgeschäft hat offiziell begonnen. Wir sind schon mittendrin und der Dezember wird sehr wuselig. Da bleibt keine Zeit für eine Aufnahme.
Korrekt.
Von daher bescheren wir euch heute noch einmal ein paar Weihnachtstipps, Buchempfehlungen, kann man so sagen. Oder vielleicht auch, von welchen Büchern man vielleicht absehen sollte.
Oha, da bin ich jetzt mal gespannt.
Möchtest du anfangen oder soll ich anfangen? Denn die Annette hat letztes Mal was ganz Ausgefuchstes gemacht. Die hat den ersten Buchtipp an mich direkt abgegeben.
Also.
Ich durfte letztes Mal starten.
Ich beginne gerne, ich habe damit kein
sehr
Problem.
Sehr gerne, ich lasse dich gerne anfangen. Bitte schön.
Also, ihr Lieben, bei mir ist es diesmal wieder sehr jugendbuchlastig, außer ein Buch eigentlich, genau. Ich habe mal wieder die Zeit gefunden und ein paar Jugendbücher reingelesen. Beginnen werde ich allerdings mit einem Buch, was kein Jugendbuch ist, obwohl es damals, 2013 meine ich, als Jugendbuch erschienen ist. Und zwar von der Colleen Hoover, ist ja, ihr wisst es alle, wer Colleen Hoover kennt, weiß, dass jetzt gerade der zweite Teil der Atlas und Emily Story erschienen ist. Genau. Und ich habe das nie gelesen. Ich habe den ersten Teil nicht gelesen und ich habe den zweiten Teil nie gelesen.
Ist der an dir vorbeigegangen oder hattest du kein Interesse an dem Buch?
Es ist an mir vorbeigegangen. Es steht sogar in meinem Regal. Es stand, der erste Teil steht seit 2013 in meinem Regal.
Und du hast ihn vergessen.
Und ich habe ihn vergessen. Und dann hat mir jemand den zweiten Teil ausgeliehen und dann lese ich die Rückstory. Und es ist trotzdem Lilly, nicht Emily. Ich habe noch eine andere Emily in meiner Liste. Und da lese ich den Plot und denke mir so, ich habe keine Ahnung, wer die beiden sind. Dann stand ich vor meinem Regal eine halbe Stunde und habe mir alle nochmal angeguckt. Und dann ploppte dieses Buch auf. Der erste Teil heißt ja Nur noch ein einziges Mal.
Mhm.
Und stand jetzt auch wieder sehr lange auf der Bestsellerliste. Und ich so, geil, ich habe das noch mit dem alten Cover, nicht mit dem neuen Cover, logischerweise. Und dann habe ich gedacht, gut, okay, musst du jetzt mal lesen. Und ich kann dazu nur eins sagen, Colleen Hoover hat da wieder was ganz Tolles geschrieben. Das ist eine unglaublich gut geschriebene Geschichte, die aber auch sehr, sehr hart ist. Da geht es um wirkliche häusliche Gewalt. Zum einen wächst Lilly damit auf. Und zum anderen fällt sie quasi selber in diese Rolle rein. So. Und man fragt sich eigentlich von Anfang an, wie kann das passieren? Man denkt immer wirklich so, das würde einem selber nie passieren. Man würde beim ersten Mal schon sagen, du kannst gehen, du kannst einmal und nie wieder. Ist aber Quatsch, wenn man sich so mal in die Geschichte reinversetzt und wenn es um wirkliche Liebe geht oder man das Gefühl hat, dass es Liebe ist, man erträgt dann sehr viel, was vielleicht nicht richtig ist. Und der Prozess, sich davon zu lösen, den hat sie sehr gut beschrieben, weil sie schafft es, sich davon zu lösen, aufgrund dessen, dass sie selber eine Tochter bekommt und diesen Teufelskreis durchbrechen will. Und die ganze Zeit liest man so Tagebucheinträge von der jüngeren Version von ihr. Da ist sie 15 und dann lernt sie halt Atlas kennen. Und Atlas hat zu dem Zeitpunkt, wurde aus seiner Wohnung geschmissen, also von den Eltern rausgeschmissen, sprich Mutter und Stiefvater. Und war dementsprechend obdachlos und sie hat sich um ihn gekümmert. Jedenfalls wunderschöne Geschichte. Und die zweite Geschichte, darum geht's eigentlich, weil sie dieses Jahr, das dieses Jahr erschienen ist, das heißt, nur noch einmal und dann für immer. So. Und ich habe mich auch gefragt, kriegt sie die Kurve hin, diese Geschichte um Atlas und Lilly nochmal eine Kehrtwende, oder besser gesagt, dass es nicht langweilig wird. Also das Buch endet halt so, das kann man alleine so stehen lassen, aber die Fans wollten wohl ganz massiv, wie geht es mit den beiden weiter? Schaffen sie den Weg? Kommen sie wirklich zusammen? Und das hat die ganz toll aufgedröselt. Da geht es wirklich darum, dass nur weil sie sich von dieser gewalttätigen Ehe befreit hat, ist noch lange nicht alles gut. Er ist schließlich immer noch der Vater ihrer Tochter. Und diesen Weg zu gehen, zu wissen, okay, man hat dann einen Mann, der sehr impulsiv ist und sehr gewalttätig ist und sich nicht unter Kontrolle hat und das Kind ist auch mal stundenlang mit ihm alleine und all diese Ängste und dann kommt halt noch eine neue Beziehung dazu, auf die man sich vielleicht nicht richtig einlassen kann, weil man Angst hat, dass der Vater der Tochter durchdreht. Und mit all diesen Schwierigkeiten umzugehen, hat Colin Hoover wieder sehr, sehr gut dargestellt. Da kommt dann noch eine neue schöne Zweitgeschichte dazu um Atlas. Der bewältigt seine Vergangenheit auch auf seine Art. Dazu möchte ich nicht so viel sagen, das sollte man selber lesen. Rundum ganz tolle, herzerreißende Geschichte. Den zweiten Teil kann man aber nicht ohne den ersten Teil lesen. Das macht überhaupt keinen Sinn, weil das schon auf den ersten Teil aufbaut. Und vor allen Dingen, um das ganz klar zu sagen, der zweite Teil setzt exakt an der Stelle an, wie der erste Teil aufgehört hat. Also nicht irgendwie mit Monate später oder sonst irgendwas, sondern er setzt an der Stelle an. Also geht nahtlos weiter, die Geschichte. Und das hat, ich habe das wieder in einem Rutsch durchgelesen, hat mir gut gefallen. Wärmste Empfehlung meinerseits für eine schöne Liebesgeschichte in den kalten Tagen so, oder in den schönen Tagen um die Weihnachtszeit. Aber wie gesagt, es ist auch durchaus etwas härter. Zumindest der erste Teil. Der zweite Teil ist nicht ganz so schlimm, der erste Teil schon. Also da muss man schon schlucken teilweise. Genau.
Okay, eine sehr ausführliche Rezension. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, für wen es geeignet ist. Und man sollte vielleicht noch dazu sagen, der erste Teil kommt ja jetzt nochmal in so einer Special Edition raus, denn der zweite Richtig. Ist ja im Hardcover erschienen. Da hast du ja schon angemerkt, alle anderen sind im Paperback erschienen und das sieht dementsprechend nicht so schön aus im Regal, aber der erste Teil kommt nochmal in einer Limited Edition im Hardcover raus.
Genau, also wer den ersten Teil nicht dann so plump daneben stehen haben will, bekommt die Gelegenheit, das im Hardcover nochmal zu kaufen. Ich gebe trotzdem immer noch zu bedenken, dass ich das schwierig finde, wenn eine Autorin die ganze Zeit in einem gewissen Format erscheint, jetzt plötzlich in einem anderen Format erscheint.
Stimme ich dir zu.
Finde ich schwierig.
Ja, es sieht halt auch nicht so schön aus im Regal. Das, genau. Das soll ja schon irgendwie noch ästhetisch aussehen. Da habe ich auch so meine Probleme mit.
Mhm. Aber wer noch nach dem passenden Weihnachtsgeschenk sucht, der zweite Teil kommt noch diesen Monat, meine ich sogar noch.
Mhm.
Meine ich. Der müsste sogar die Woche. Irgendwie so.
Genau. Also der erste Teil im Hardcover meinst du?
Ja, genau.
Ja, der kommt jetzt um Nikolaus.
Ach, doch, erst um Nikolaus.
Okay. Um Nikolaus rum kommt der. Ja.
Gut, also kein Nikolausgeschenk, aber es ist ja noch Weihnachten übrig, ne?
Ja, vielleicht. Je nachdem, wenn er ein paar Tage früher schon in den Buchhandlungen ist.
Mhm.
Er hat ja keinen EVT, soweit ich weiß.
Vielleicht kriegt er noch einen. Wir gucken mal. Ihr werdet es sehen. Irgendwann steht er bei uns im Laden rum.
Genau, um Nikolaus rum.
So, okay, so. Ich sehe schon, du hast ein Buch gezückt. Ich bin schon ganz gespannt. Du hattest schon mal was angedeutet darüber und bin jetzt echt mal neugierig, was du zu sagen hast.
Ja, ich war auch sehr neugierig auf dieses Buch. Ich hatte es in der letzten Podcast-Folge angekündigt mit Annette als das Buch, auf das ich mich sehr freue. Ich habe es auch direkt angefangen, nachdem du es mir in mein Fach gelegt hast und ich dann wieder hier war. Es ist Der mexikanische Fluch von Silvia Moreno Garcia, im Englischen eigentlich Mexican Gothic.
Mhm.
Hätte es auch gut gefunden, wenn man den Titel einfach übernommen hätte, aber mexikanischer Fluch, ja, kann man auch machen.
Ist okay, das Cover ist sehr schön, finde ich.
Das Cover ist unglaublich toll, ja, das hat mich auch sehr angesprochen, ich finde es auch sehr ästhetisch. Mexican Gothic hätte jetzt noch mal etwas mehr Aufschluss darüber gegeben, was es für eine Geschichte ist. Es ist nämlich wirklich so eine Mystery-Horror-Geschichte.
Oha.
Ich sehe schon deinen Blick, das ist nicht dein Genre, ich weiß.
Aber ich bin trotzdem gespannt.
Also es startet eigentlich sogar schon wirklich, man ist direkt in der Geschichte am Anfang. Es geht damit los, dass der Vater von der Protagonistin, die heißt Noemi, er bekommt einen Brief. Und zwar von Noemis Cousine, die vor nicht allzu ferner Zeit geheiratet hat. Und ja, der Brief, den er bekommt, der ist etwas merkwürdig. Der gibt ihm sehr zu denken über die geistige und gesundheitliche Verfassung von Noemis Cousine, weil er glaubt, okay, da in die Familien, die sie hineingeheiratet hat und wo sie sich jetzt gerade befindet, da scheint irgendwas nicht so ganz richtig zu sein. Sie hat nämlich einen in die Familie Doyle hineingeheiratet, die ist ja, eine etwas gehobenere Familie, die hat schon ihr Ansehen, die kommt ursprünglich auch aus England und ist aber nach Mexiko gezogen, da spielt das Ganze auch, deswegen der mexikanische Fluch. Die ist auch recht, ja, ich will jetzt nicht sagen pompös, weil da, wo sie hinkommt, das aber schon recht erhaben, sagen wir es so. Zum Beispiel dadurch, dass sie in Mexiko leben, aber schon auch, ja, ich sage jetzt mal Heimweh nach der eigenen Heimat haben, haben die sich geleistet, zum Beispiel Erde aus England rüber nach Mexiko zu transportieren, nur um da etwas mehr eigene Heimat um sich herum zu haben. Also
ja,
ich
das
glaube,
klingt aber dann schon extravagant.
Das ist sehr extravagant, das ja. Nur, ja, genau, also so schon mal zum Bild der Familie Doyle. In diese Familie hat die Cousine halt hineingeheiratet. Ja. Noemi, unsere Protagonistin, ist eine sehr aufgeweckte Frau, sehr feministisch veranlagt, wirklich sehr starke Protagonistin auch, gefällt mir sehr gut, lässt sich nicht den Mund verbieten und gar nichts, sie liebt es, auf Partys zu gehen, sie liebt es, das Leben zu feiern und jetzt wird sie halt von ihrem Vater beauftragt, hier, deine Cousine, die scheint irgendwie in Schwierigkeiten zu stecken. Ich schick dich da jetzt hin und du kümmerst dich um die, beziehungsweise du holst sie da raus, weil ich halte nichts von Familie Doyle.
Oh je.
Mhm. Mhm. So, sie begibt sich jetzt also auf dieses Anwesen von Familie Doyle. Schon richtig, wirklich ein krasser Unterschied zu dem, was am Anfang ist, weil man sieht Noemi anfangs auf einer Party, wie sie halt das Leben und alles drumherum feiert. Und dann kommt sie halt zu diesem Anwesen von Familie Doyle, was sehr abgeschieden liegt von jeglicher, ja, von dem Dorf, von der Stadt, wo dieses Anwesen halt ist. Es liegt da irgendwo auf dem Berg, wo es auch komplett neblig ist. Also wirklich so richtig schon Mystery-Horror-mäßig angelegt dann auch. Man fühlt sich nicht sehr wohl auf dem Anwesen von Familie Doyle, auch als Leser nicht. Und ja, die Familie Doyle ist jetzt auch nicht sehr willkommend. Sie machen zum Beispiel recht rassistische Kommentare auch zu Noemis Hautfarbe.
Okay, muss, ja.
Wie man sich denken kann, das Buch spielt nämlich auch zu irgendwann um die Nachkriegszeit. Also es ist jetzt nicht in unserer heutigen modernen Zeit. Ja, sie ist auf dem Anwesen jetzt natürlich nicht sehr willkommen, denn der Familie Doyle passt es auch überhaupt nicht, dass Noemi da jetzt sich als Gast einquartiert, in dem Anwesen herumlungert und jetzt meint hier ihre Cousine der Familie entreißen zu wollen. Warum, weiß Noemi aber natürlich noch nicht. Dem Ganzen muss sie jetzt natürlich auf die Schliche kommen. Was es mit Familie Doyle auf sich hat, was es mit dem Anwesen auf sich hat und warum es ihr auch nicht wirklich gestattet ist, dieses Anwesen zu verlassen, sobald sie einmal da ist. Beziehungsweise sie darf durchaus in die Stadt, aber das muss sie vorher ankündigen. Und dann wird der Ausflug auch professionell veranlasst.
Okay, also ich muss sagen, es ist zwar nicht mein Genre, aber das klingt durchaus wieder nach einem Buch, was man verfilmen kann. Und was mich gerade begeistert hat, ist, dass du eine starke Protagonistin beschreibst, die aber nicht in der heutigen Zeit spielt. Mhm. Dann ist es ja noch mal stärker, weil um die Nachkriegszeit waren die Frauen durchaus noch nicht so weit, um immer ihren Mund aufzumachen. Und deswegen finde ich das ganz gut, wenn es da jetzt eine Protagonistin gibt, die da ein bisschen anders tickt. Und es hört sich sehr spannend an. Ich bin mir nur nicht sicher, ob ich es je sehen würde, weil es wahrscheinlich dann auch so in die Horror oder in die, naja, zumindest sehr spannungsgeladene Story reingehen würde.
Das ja. Erstmal noch zu der Protagonistin, ja. Da stimme ich dir absolut zu. Das hat mir auch unglaublich gut an dem Buch gefallen, weil sie studiert zum Beispiel auch, hat, beziehungsweise ist jetzt glaube ich sogar auch schon in ihrem zweiten Studiengang, weil sie den ersten irgendwie abgebrochen hat, war jetzt doch nicht so ihr Ding, hat so einen anderen Studiengang halt gewählt. Also,
cool.
Sie nimmt das alles sehr locker, aber sie hat durchaus ihre Ziele und die will sie erreichen. Zum Horror. Es fängt noch recht seicht an, aber zum Ende hin, da wird es durchaus heftiger. Das muss ich schon sagen. Also nichts für seichte Gemüter. Ich muss aber auch sagen, ich habe es nicht komplett zu Ende gelesen. Denn es hat unglaublich gut angefangen. Die Story hat mich begeistert, der Schreibstil hat mich auch sehr begeistert, dieser ganze Aufbau hat mich sehr begeistert, nur was sich da am Ende auf diesem Anwesen von Familie Doyle so abgespielt hat und woher dann dieser ganze Horror hier jetzt kommt, denn es geht halt wirklich um einen Fluch, wie der Titel schon sagt, und wie dieser Fluch aufgebaut ist. Hat mir jetzt persönlich nicht gefallen. Und in einer Geschichte, und das muss ich jetzt gerade einmal spoilern, weil ich finde, das ist wichtig für gewisse Leser, die solchen Dingen aus dem Weg gehen möchten. Für mich hört ein gutes Buch bei Inzest auf. Also
das bei mir auch.
Hat es mir dann doch etwas versaut, muss ich jetzt einmal so sagen. Ab da war für mich dann irgendwie so, okay, das möchte ich jetzt nicht unbedingt weiterlesen. Und ich habe es dann auch beiseite gelegt. Es hat richtig stark angefangen. Also für wen es gut klingt, lest es gerne. Es ist unglaublich gut geschrieben. Nur seid halt über diesen Inzestplot bitte gewarnt von mir.
Ja, ich finde auch, dass man da warnen sollte.
Ja, weil ich habe nämlich richtig viel davon gehört, auch drüber gelesen, gerade über die englischen Booktube-Kanäle. Alle haben dieses Buch angepriesen, aber niemand hat etwas über diesen Inzestplot hier erzählt. Und das finde ich schon recht fragwürdig. Ich meine, ein Buch zu loben, gerade in den Himmel zu loben, ist eine Sache, aber über so gewisse Dinge möchte ich schon irgendwie ein bisschen vorgewarnt werden. So.
Eine Spoilerwarnung. Richtig, es gibt auch mittlerweile eigentlich auch in verschiedenen Büchern auch
eine Trigger Warning.
Genau, Trigger Warning, genau. Das meine ich jetzt. Und das gibt's in dem Buch nicht.
Nein.
Okay.
Gibt es nicht.
Dann hängen die von Limes noch ein bisschen hinterher. Limes?
Ich glaube, Limes heißen die.
Genau.
Ja,
okay. Ja.
Mhm. Ja, okay. Genau, das ist jetzt so ein bisschen.
Ja, das bringt jetzt so ein bisschen raus.
Richtig.
Und, man weiß jetzt nicht so genau, was man
eigentlich
davon halten
soll. Ein richtig gutes Buch, aber wirklich dieser Part, naja. Ihr seid vorgewarnt. Wollen wir zum Jungbuch wieder übergehen?
Ja, sehr
eine
gerne.
Schöne Geschichte, komm.
Also, ich habe mal vor ein paar Monaten erzählt, dass ich ein Buch zu Hause habe, auf was ich mich noch freue. Da geht es um eine Balletttänzerin.
Mhm.
So. Und dieses Buch ist von Mariko Türk, genau. So federleicht wie meine Träume. Das ist bei CBJ erschienen, ist ein Hardcover und ist auch der Debütroman von dieser Autorin, genau. Und ich habe dieses Buch jetzt erst vor kurzem tatsächlich gelesen und ich kann dazu sagen, es ist wunderschön geschrieben, es ist zum Weglesen und es ist eine ganz tolle Geschichte über Alina, über Jude, über Margot und über Ethan. So, die Hauptprotagonistin ist aber Alina. Aus ihrer Sicht ist die ganze Story auch verfasst und man erfährt direkt am Anfang, dass sie einen schweren Unfall hatte und aus ihren Ballettträumen rausgerissen wurde. Also sie war sehr, sehr gut und durch ihren Unfall kann sie dem nicht mehr nachgehen. Und wenn man gerade mal so 17, 18 ist, dann ist das, glaube ich, sehr, sehr schwer, wenn man sein ganzes Leben darauf trainiert hat und eigentlich die ganze Freizeit daraus bestanden hat. Und genau in dieser Position befinden wir uns auch, dass sie nicht so genau weiß, wie sie mit sich selbst weiter umgehen soll. Sie ist auch sehr verstockt, sie ist nicht fair teilweise, aber so, dass man das noch nachvollziehen kann. Sie hat auch eine jüngere Schwester, die man kennenlernt, die sehr interessante Fragen stellt, die sie am Anfang nicht hören möchte. Denn am Ballett ist nicht nur Schönes. Und gerade wenn man, Alina ist halbe ist ja Asiatin, also besser gesagt, sie ist amerikanische Asiatin, genau. Also quasi in Amerika geboren, aber mit asiatischen Wurzeln sozusagen. Und sie muss halt zum Beispiel immer früher, als sie noch Ballett getanzt hat, gibt es beim Nussknacker einen chinesischen Tanz. Und den musste sie immer tanzen. Und man weiß als Leser gleich, woher das kommt und worauf man hinaus will. Aber diese Reise zu beobachten, wie sie sich das eigentlich erkämpft, dass Ballett zwar seine schönen Seiten, aber auch seine nicht so schönen Seiten hat und dass Tanzen aus so viel mehr besteht als nur reines Ballett, diese Reise hat mir gut gefallen. Und dann gibt's halt diese ganz tollen Nebenprotagonisten, Margot, die sehr, sehr eigenständig ist und vor allen Dingen auch kein Blatt vor dem Mund nimmt. Also die ist auch ein bisschen anti, was ich ganz gut fand. Und die schmeichelt Alina nicht und ist eigentlich eine sehr gute Freundin. Und dann gibt's halt Jude und Ethan. Die beiden sind halt beim Musical. Darum geht es nämlich, dass sie bei einem Musical dann doch mitmacht und sich bewirbt. Und Marco treibt sie da rein. Und alle sagen ja auch ständig, dass sie gut tanzen kann. Nur sie sieht das nicht. Für sie ist ihre Tanzkarriere vorbei, weil sie halt nicht mehr so federleicht springen kann, wie man das beim Ballett kennt. Dass sie aber ganz andere Stärken hat und das Tanzen auch auf anderen Arten sehr, sehr schön sein kann. Diesen Weg muss sie sich erst erkämpfen und das hat mir sehr gut gefallen. Es ist eine ganz tolle Geschichte, die ich nur wärmstens weiterempfehlen kann. Es ist ab 14, kannst du euch doch schon ab 13 lesen, aber es kommt immer drauf an. Sehr, sehr, sehr schöne Geschichte.
Schön.
Also wirklich eine Empfehlung, so.
Ich höre das schon raus. Sehe ich auch schon an deinem Gesicht, du bist begeistert. Ja. Ist eine reine Freundschaftsgeschichte auch oder mit Liebe. Einer Liebe ja. auch noch mit dabei, natürlich.
Also es geht eigentlich hauptsächlich um Alina und Jude.
Okay.
Mhm. Genau. Der hat auch so seine Dinge, die er verarbeiten muss, wie das ja meistens in Jugendbüchern ist, dass es immer so um Themen geht, mit denen Teenager klarkommen müssen. Also, bei ihm ist es, das liest man halt auch relativ am Anfang, sein Vater ist nicht mehr da. Also der lebt noch, aber die Eltern sind getrennt. Mhm. Sowas muss man dann halt auch mal verarbeiten und genau. Aber das ist sehr leicht erzählt. Also nicht mit so auf die Nase gedrückt oder so, sodass man das Gefühl hat, hier muss ein Thema nach dem anderen abgearbeitet werden. Nein, ich fand es sehr, sehr gut dargestellt. Vor allen Dingen auch dieses Voreingenommene, wenn es darum geht, Klischees zu erfüllen. Also zum Beispiel, dass Alina halt immer den chinesischen Tanz tanzen musste. Das hat eine Aussage. Das sollte heute so nicht sein. Warum muss Ballett immer noch solche Vorstellungen nachgehen, dass nur weiße, blonde Mädchen gewisse Rollen machen und die anderen die anderen Rollen? Das ist mir zu... Ja, man kann es schon fast rassistisch. Also es ist halt
ich wollte
so,
gerade sagen, ne? Also, sprich es aus, ja. Es ist rassistisch.
Genau, und diese Themen werden halt auch schon behandelt und das fand ich ganz gut.
Ist aber auch ein gutes Thema, gerade auch im Jugendbuch, damit gerade ja auch die Jugendlichen dafür schon sensibilisiert werden richtig. Und schon erkennen, okay, das ist so nicht richtig.
Ganz genau, und ich habe auch viel gelernt über Ballett. Fand ich auch sehr spannend. Und Musical, also das ist, da kommt auch ein bisschen was dabei rum. Das ist nicht nur ausgedacht oder sondern da, du hast schon das Gefühl, alles klar, so funktioniert das beim Ballett und so funktioniert das beim Musical. Das fand ich sehr, sehr spannend auch zu lesen.
Muss man sehr ballettaffin sein für dieses Buch?
Nein.
Okay.
Definitiv nein.
Gut.
Bin ich nämlich auch nicht. Ich kenne keine Ballettstücke und mir hat das Buch trotzdem sehr gut gefallen.
Das ist sehr gut.
Also von daher, von mir eine sehr gute Empfehlung für alle, die noch ein Geschenk für ihre Teenager suchen. Oder die Teenager hören gerade hier selber zu, dann wisst ihr ja, wo ihr uns findet.
Sehr schön. Dann habe ich nochmal eine Empfehlung für Erwachsene.
Perfekt ausgewogen.
Genau, perfekt ausgewogen. Ist schon lange her, dass ich Jugendbuch gelesen habe, also... Ich weiß nicht. Vielleicht finde ich irgendwann auch nochmal wieder ein Jugendbuch, was mich reizt.
Ich bin gespannt. Vielleicht kommt noch das Jugendbuch. Wir dürfen alle gespannt sein.
Bestimmt. Irgendwann. Ich habe mal wieder einen Kazuo Ishiguro gelesen, der mittlerweile mein Lieblingsliterat geworden ist. Neben Neil Gaiman und J.R. Tolkien reiht er sich jetzt so mit in die, ja... Bei meinen Lieblingen
gelesen.
Ich habe gelesen bei Anbruch der Nacht, heißt das. Ist auch wieder im Blessing Verlag erschienen. Die haben ja diese schönen Neuauflagen mit diesen recht einheitlichen Covern, die sehr minimalistisch sind. Und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also für alle, die das Cover nicht kennen, das ist komplett dunkelblau gehalten. Die Schrift ist weiß und in der Mitte ist ein Mond abgebildet mit insgesamt 6 Vögeln, die auch schwarz dargestellt sind. Und die ziehen so ihre Bahnen und die Streifen oder die Striche von diesen Bahnen, die fliegen halt durch den Mond auch noch durch. Sieht sehr schön aus. Ist ein Paperback-Format und kostet 12 €. Genau. Und worum geht es? Bei Anbruch der Nacht geht es um 5 Kurzgeschichten, die mir versprochen wurden von dem Text, der hinten drauf steht, dass die alle irgendwie miteinander verbunden sind. Das trifft nicht auf alle zu, das muss ich hier mal sagen. Es hat mich nämlich sehr gereizt, das zu lesen, weil das so aufgebaut war wie Bernardine Evaristos Mädchen, Frau etc. Da hat man ja auch diese 12 Frauen, die von denen ja immer 3 direkt zusammenhängen und am Ende sind die aber alle auf dieser einen Veranstaltung und treffen irgendwie alle auf eine gewisse Art und Weise aufeinander. Okay. Und bei Anbruch der Nacht war das jetzt nicht so. Da treffen nur vereinzelt Personen nochmal auf andere Personen aus den jeweils anderen Geschichten und man erlebt zweimal 2 Personen in, ich sage jetzt mal, etwas anderen Rollen einmal. Ich muss dazu sagen, alle dieser Geschichten haben was mit Musik zu tun, gerade zur Jazz-Ära, darum geht es hauptsächlich. In der ersten Geschichte befinden wir uns in Venedig, bei einem Straßenmusikanten, der Gitarre spielt und dort in einem Café oder eher Restaurant abends auf einen großen Musiker trifft, von dem er unglaublicher Fan ist, beziehungsweise eher seine Mama war großer Fan von ihm, hatte alle seine Platten, hat da unglaublich schöne Geschichten dann auch drüber zu erzählen. Und ja, die treffen sich halt in diesem Restaurant und dabei ist dann auch noch seine Frau, die nochmal eine wichtige Rolle in einer späteren Geschichte spielen wird. Die sieht man tatsächlich nochmal wieder. Und ja, es geht, kann ich glaube ich schon mal für alle diese Geschichten sagen, es geht hauptsächlich um die Wahrnehmung von Menschen, gerade bei ersten Treffen.
Ah ja.
Also wie nehmen wir Personen wahr, wie nehmen andere Personen uns wahr? Es ist ein wirklich sehr zwischenmenschlicher und auch wieder psychologischer Roman. Es ist auch gerade jetzt schwierig, diese 5 Geschichten nicht komplett zu spoilern, weil die sind halt, es sind halt eher Kurzgeschichten, die gehen alle so 50, 60 Seiten ungefähr. Da jetzt nicht das Ende groß zu spoilern, ist ein bisschen schwierig. Die zweite Geschichte handelt zum Beispiel von einem Mann, der seinem guten Freund aushelfen möchte, seine Ehe, sage ich jetzt mal, zu retten. Der hat immer mal wieder etwas Streit mit seiner Frau. Er ist auch wieder Musiker und seine Frau ist irgendwie so auf dem Trip. Du könntest das noch besser machen und hier noch höheres hinaufstreben und ne, dich da mal etwas mehr bemühen, obwohl der Mann schon macht und tut und an der Spitze seiner Karriere angekommen ist. Aber das ist der Frau wohl irgendwie immer noch nicht genug. Und dafür lädt er dann seinen besten Freund, ich mache jetzt mal Anführungsstriche, zu sich ein, dass der bitte bei ihnen übernachtet, obwohl er eigentlich verreist über diese eine Woche, damit seine Frau sich aber um den besten Freund kümmern kann. Warum tut er das? Ganz einfach, der beste Freund führt ein Loserleben und lässt ihn dafür besser dastehen und er hofft dadurch, den Streit mit seiner Frau zum Beispiel zu beenden.
Ah ja, so nach dem Motto, sieh mal, das kann auch anders gehen.
Genau, sieh mal, du willst, dass ich hier zu Besserem aufstrebe, dabei bin ich doch schon besser, sieh dir diesen Loser hier an. Das ist schon ein, das hat mich richtig aufgeregt, sowas zu lesen. Aber auf der anderen Seite war es auch gleichzeitig unglaublich unterhaltsam. Kazuo Ishiguro hat eine wunderschöne Art, diese Geschichten zu erzählen, die mich bei anderen Autoren eher weniger, sag ich mal, interessieren würde. Also nicht jede alltägliche Geschichte interessiert mich, das muss ich zugeben. Aber der Ishiguro, der macht das auf eine sehr humorvolle und auch sehr magische Art und Weise. Denn auch da spielt die Musik dann natürlich auch nochmal eine große Rolle. Denn dieser beste Freund, der sich jetzt bei der Frau da eingebunkert hat, dem passieren so einige Missgeschicke in der Wohnung, dass da einiges ein bisschen dreckig wird und auch kaputt geht und das alles nur, weil er einen Tagebucheintrag von ihr gelesen hat, den er nicht hätte lesen sollen. Und das ist so eine verworrene, ulkige Geschichte. Man denkt immer, es kann jetzt nicht schlimmer werden, aber es wird schlimmer. Und am Ende, wird aber alles gut. Das muss ich jetzt doch mal sagen. Es wird alles gut bei dieser einen Geschichte. Und Am Ende unterhalten die beiden sich auch über Musik und über ihre Jazzplatten. Und es ist eine sehr schöne Geschichte, genauso wie die dritte. Die spielt auch nochmal über das Wahrnehmen von Personen beim ersten Treffen. Da geht es um ein Hotel in England, ist das, irgendwo im Süden Englands. Und Protagonist aus dieser Geschichte ist auch wieder Musiker. Er sucht eine eigene Band und hilft jetzt aber bei seiner Schwester in dem Hotel aus, um sich ein bisschen was dazu zu verdienen. Und die brauchen halt gerade ein bisschen Aushilfe. Und es sind zwei Gäste da, ein Ehepaar. Und die Frau, die verhält sich beim ersten Treffen wie ein richtiger Drache. Die ist richtig sauer, die ist wütend auf alles, die ist richtig angepisst, um es auf den Punkt zu bringen, während der Mann einfach so ist, ach, ist doch alles schön, hier ist doch super, es könnte nicht besser sein, der genießt richtig seinen Urlaub. Ja, und unser Protagonist der Geschichte denkt sich auch nur so, toll. Und dann hast du so eine Zimtzicke da sitzen, die sich auch noch über dich beschwert und wie das Ganze in dem Hotel hier abläuft. Und ja, sie würde hier jetzt schon die ganze Zeit auf ihr Essen warten und sonstiges. Und er hasst diese Frau. Und dann irgendwann später in der Geschichte trifft er die beiden aber nochmal wieder, während er irgendwo auf einem Hügel sitzt, vor sich hin musiziert und die beiden kommen auf ihn zu. Und er denkt sich so, oh Gott, das sind die beiden von heute Morgen. Oh nein, dieser Drache kommt jetzt auch schon wieder auf mich zu. Oh nein, ich will hier weg. Und die unterhalten sich aber richtig nett. Sie hat auf einmal richtig gute Laune und die beiden sind herzlich miteinander und sind auch herzlich zu ihm. Bitten ihn darum, bitte nochmal was zu spielen, dass sie sich das anhören dürfen, weil sie sind auch Musiker, sind schon länger da in dem Business auch unterwegs, haben schon öfter vorgespielt in irgendwelchen Clubs oder auch in Restaurants, auf Feiern. Und ja, es ist auch nochmal so eine richtig schön zwischenmenschliche Erzählung, gerade jetzt nicht nur in Bezug auf den Protagonisten, sondern auch über das Paar selber, denn deren Ehe ist auch nicht gerade perfekt, wie man später herausfindet. Ja, alles sehr herzergreifende zwischenmenschliche Beziehungen.
Ja, hört sich unglaublich spannend an, vor allen Dingen, weil ich da, glaube ich, so ein Schema rausbekomme, von wegen, der erste Blick sagt eben nicht immer alles über die Person aus, sondern wir neigen immer dazu, sehr, sehr vorschnell über jemanden zu urteilen. Man sagt so immer die berühmten 5 Sekunden, wenn man jemanden sieht, dann beurteilt man jemanden schon. Und ich glaube, dass wir alle in diesen eigentlich fast alle so ähnlich ticken. Und ja, das ist mal ganz schön zu lesen, wie das quasi sein kann, wenn man sich ein zweites Mal sieht oder wenn man sich dann die Mühe gibt, sich mit demjenigen auseinanderzusetzen und dann feststellt, oha, mein erster Eindruck war vollkommen daneben. Nur leider geben wir uns nicht so oft die Mühe dazu.
Genau, ja, das ist das Traurige. Und umso schöner war es jetzt in diesem Roman, dann das Ganze mal aus dieser Perspektive dann auch zu sehen und einfach mal zu sagen, hier, gut, die Frau hatte vielleicht an dem Morgen scheiß Laune. Sie ist vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden. Irgendwas war vielleicht zwischen den beiden. Wer weiß. Aber das heißt ja nicht, dass sie immer so ist.
Richtig, ganz genau.
Ja, das wird dann auch nochmal in der vierten Geschichte auch nochmal deutlich, wenn wir dann eine Charakterin aus der ersten Geschichte nämlich wiedersehen. Weil über die fällen nämlich zwei Leute ihr Urteil. Und man merkt erstmal, gut, ihr seid vielleicht jetzt nicht so abwegig mit eurem Urteil. Ja, sie entspricht vielleicht einem bestimmten Schema, einem bestimmten Klischee. Aber ist sie deswegen jetzt ein schlechter Mensch? Habt ihr jetzt das Recht, so über sie herzuziehen?
Also es hilft auch so ein bisschen, über sich selber nachzudenken, wenn man das liest. Wahrscheinlich,
ja,
ne?
Ja.
Okay.
Man merkt auch selbst erstmal, okay, wie schnell fälle ich ein Urteil über andere? Gebe ich mir vielleicht durchaus mal die Mühe, einfach zu sagen, okay, vielleicht hat derjenige nur einen schlechten Tag, vielleicht wird es beim nächsten Mal besser, wenn man denjenigen wieder trifft. Man reflektiert selbst sehr stark bei den Geschichten von dem Herrn Ishiguro. Deswegen empfehle ich ihn wärmstens. Der schreibt wunderbar, der Mann. Mehr kann ich dazu nicht sagen.
Also auch diese Bücher findet ihr bei uns und wie ihr hört, haben wir eine Kollegin, die nur wärmstens empfehlen kann. Also auch das sind doch schöne Weihnachtsideen, würde ich sagen.
Oh ja, gerade das Buch ist eine sehr schöne Geschichte, auch jetzt für die kälteren Tage, gerade auch so zwischen Weihnachten und Neujahr. Denn das Buch kann man auch unglaublich schnell durchlesen. Es hat gerade mal 240 Seiten und wie gesagt, es sind 5 Kurzgeschichten. Die hat man sehr schnell durch.
Sehr, sehr cool. Ja, dann freuen wir uns ja. Dann bin ich jetzt. Ja, ja. Dann bin ich jetzt mal wieder
noch ein
dran.
Buch.
Noch, ich habe noch zwei weitere Jugendbücher tatsächlich.
Yes.
Und zwar habe ich jetzt von der Jennifer Alice Jaeger, die 1985 im Saarland geboren ist, ein Buch, also eine deutsche Autorin, eine deutsche Jugendbuchautorin. Sie hat schon verschiedene Bücher geschrieben, meistens bei Ravensburger, soweit ich das gesehen habe. Da kann man sich umgucken. Und ihr neuestes Buch ist halt Emily Seymour, Totenbeschwörung für Anfänger. Das ist ab 12 und auch wieder ein Hardcover für 17,99. In diesem Buch geht es um Emily, deswegen habe ich vorhin so einen Schlenker gehabt zwischen Lilly und Emily. Die Namen sind manchmal sehr ähnlich. Und Ashton. Emily ist eigentlich, so glaubt sie zumindest, eine ganz normale, ja, ganz normaler Teenager in einer Familie voller Totenbeschwörer, voller Nekromanten. Und sie wird außen vor gelassen in allen Punkten, lebt eigentlich ihr Leben, hat aber auch eine Freundin, die Hexe ist. Und immer in der Zwischenwelt lebt, das, also die Zwischenwelt, die kann man immer bereisen, kann sie auch, und da wird ihr immer schlecht dabei, wenn man in die Zwischenwelt reist, und sie denkt halt, sie ist ganz normal, wie jeder andere auch, glaubt sie zumindest.
Ist natürlich nicht so.
Nee, ist ganz und gar nicht so. Wird einem aber, glaube ich, relativ zügig klar, weil sie trifft dann auf Ashton. Ashton ist von der verfeindeten Familie. Es gibt zwei Familien. Und jeder geht anders mit Totenbeschwörung um. Die einen wollen die Hintergrundgeschichte derjenigen haben, die gerade spuken oder ihr Unwesen treiben. Also die Familie von Ashton. Und Emilys Familie sind ganz klar, was Geist ist da, muss vernichtet werden und fertig ist der Lack. Da wird nicht drüber nachgedacht, warum der gerade böse ist.
Job erledigt.
Job erledigt, so ungefähr.
Nächster bitte.
Genau. Und diese beiden Familien wollen aber einen Friedensvertrag aushandeln und schicken halt ihren jüngsten Sohn, der in demselben Alter ist wie Emily, und ja, da funkt es und knistert es heftig und so weiter. Naja, bis zu dem Moment, in dem sie ihn umbringt. Und so startet die Geschichte. Also Emily beschwört keinen Toten oder vernichtet keinen Toten. Nein, sie bringt jemanden um. So. Ohne, dass sie das wollte.
Das klingt nach der besten Romance-Story, die ich je gehört habe.
Ja, ganz genau. Es wird interessant, weil es heißt ja nicht umsonst Totenbeschwörung.
Mhm.
Also kann man sich vielleicht denken, was da passiert, weil sie wollte ihn ja schließlich nicht umbringen. Also muss sie sich jetzt was einfallen lassen. Ganz tolle, witzige Story, hat mir sehr gut gefallen, ist ein erster Teil. Ich möchte nicht mehr dazu sagen, weil es geht noch weiter und ich freue mich auch auf den nächsten Teil. Es ist sehr spannend, es ist nichts, wie es scheint, und das hat mir wieder sehr gut fürs Jugendbuch gefallen. Also, weil vor allen Dingen Emily macht eine Charakterentwicklung, die ich gut vertreten kann. Es gibt ja so Charakterentwicklungen, die sind gerade im Jugendbuch sehr, sehr überstürzt, sehr übereilt, und das ist bei ihr nicht so. Sondern man kann das recht gut nachempfinden, wie das bei ihr läuft. Und natürlich auch wieder mit einer großen Liebesstory. Und ach, das war alles wieder sehr schön. Aber am schönsten fand ich halt diesen Abschnitt, wo sie ihn umbringt. Also das liest man auch im Plot. Also von daher spoilere ich jetzt nicht, sondern der Plot fängt schon so an und sie bringt ihn um. Also von daher hat mir das sehr gut gefallen. Und ich bin auf den zweiten Teil schon sehr gespannt. Der kommt nächstes Jahr irgendwann. Weiß ich jetzt gerade nicht. Ist eine gute Empfehlung für alle, die ab 12 und die sich mal ein bisschen mit Totenbeschwörung auseinandersetzen wollen. Ja, es ist manchmal auch etwas komisch, aber manchmal eben auch nicht.
Hm. Allein bei dem Anfang von dem Buch, ich werde da gleich reinlesen. Du liegst mir das bitte gleich einmal raus.
Na klar.
Da möchte ich reinlesen. Wenn eine Geschichte so anfängt, die verspricht großartig zu werden.
Also das passiert nicht auf den ersten, gleich auf den allerersten Seiten, weil die lernen sich ja schon noch kennen erstmal. Mhm. Aber ich glaube ab Seite, nur reinlesen hilft da nicht. Ich glaube, der stirbt auf den ersten 100 Seiten, aber wo der da stirbt, das kann ich jetzt gerade nicht mehr sagen.
Ja gut, die hat man ja aber, ich sage es mal,
relativ
im
zügig.
Jugendbuch recht schnell erreicht, zumindest als Erwachsener. Ja.
Aber es ist, ich fand's toll, ich so, okay, gut.
Okay, ich werde reinlesen. Kommen wir von der Totenbeschwörung zur Magie.
Ach Mensch, da sind wir wenigstens im Fantasy-Bereich, das ist doch super.
Sind wir wirklich im Fantasy-Bereich, denn wir sind jenseits der Magie.
Ah.
Von Tom Felton.
Ah, okay.
Der erste Harry Potter-Darsteller hat seine Autobiografie geschrieben.
Draco Malfoy.
Draco Malfoy hat ein Buch geschrieben. Von Segen und Fluch als Zauberer groß zu werden. Ist erschienen bei Edelbooks, kostet 19,95 €, ist ein Paperback-Format. Hat auch eine sehr schöne Aufmachung, muss ich sagen. Gefällt mir sehr, sehr gut.
Kann ich nur zustimmen.
Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so viel gibt es darüber eigentlich nichts zu sagen, denn man kennt Tom Felton, man kennt Draco Malfoy, man kennt Harry Potter. Was will man jetzt noch großartig dazu sagen? Lest das Buch, das kann ich noch dazu sagen, denn Tom Felton beschreibt sehr witzig, sehr offenherzig und auch wirklich sehr magisch seine Kindheit, seine Jugend, wie er mit Harry Potter und den Filmen halt groß geworden ist, was er dort erlebt hat, sowohl außerhalb des Sets als auch auf dem Set. Da sind unglaublich witzige Geschichten mit bei. Man trifft auch in dem Sinne alte Charaktere wieder, wie zum Beispiel Alan Rickman. Über ihn hat er auch Geschichten zu erzählen, das fand ich auch sehr schön. Zum Beispiel in einer Szene, wo die Todesser hinter Snape hergehen. Mhm. Irgendwo, war das in dem letzten Teil, war das ein Halbblutprinz oder bei der, auf jeden Fall einer von den letzten dreien war das. Da gehen die hinter Snape her. Und die Anweisung, ist irgendwie, Alan Rickman hat sich am Anfang dieser Szene, bevor die gedreht wurde, zu allen umgedreht und in seiner monotonen, dunklen Stimme und mit diesen Pausen, die er dazwischen ja immer gemacht hat, hat er ihnen klar gemacht: Wagt es euch nicht, auf meinen Umhang zu treten.
Oh ja, das kann man sich sehr gut vorstellen. Ja, super.
Alle waren etwas nervös, haben sich dann zueinander umgedreht. Hat er das jetzt gerade ernst gemeint? Ist er jetzt wirklich gerade etwas stinkig? Okay, wir treten nicht auf seinen Umhang. Niemand tritt auf seinen Umhang, denn der war natürlich nur mit einer Schlaufe um seinen Hals befestigt.
Ah, okay, nee, da möchte ich auch nicht, dass jemand da drauf tritt.
Nee, kann ich mir vorstellen. Und möchtest du raten, wer ihm auf den Umhang getreten ist?
Ja, nein. Wer ist ihm denn da drauf getreten? Tom Felton.
Tom Felton, natürlich. Oh, Draco Malfoy geht direkt hinter Snape her und Tom Felton hat zu allen Göttern, die es gibt, gebeten: Bitte lass mich nicht auf seinen Umhang treten. Er ist ihm drauf getreten. Mehr als nur einmal.
Okay.
Bis Alan Rickman irgendwann gesagt hat: Nein, ich drehe diese Szene nicht mehr. Der Regisseur konnte ihn beschwichtigen. Sie haben die Szene gedreht und irgendwann ist Tom Felton ihm nicht mehr auf den Umhang getreten. Und er schreibt aber auch, also wer schon mal meint, dass Severus Snape in dieser Szene besonders dünnlippig und noch angepisster aussieht als sonst, es hat seinen Grund.
Ah, da muss man sich doch gleich das Ganze nochmal angucken.
Da muss man sich all die Filme nochmal angucken. Diese ganzen Szenen dann nochmal beobachten mit dieser Geschichte dann auch im Hintergrund. Ja, er berichtet natürlich auch über Richard Harris und Michael Gammon, die beiden Dumbledore-Darsteller. Seine Beziehungen zu den anderen Harry Potter-Darstellern, Emma Watson, Rupert Grint, Daniel Radcliffe natürlich. Ein kleines Wiedersehen mit all diesen Charakteren. Also, man muss es so sagen, es ist wirklich was für Harry Potter-Fans. Ich würde dieses Buch jetzt nicht unbedingt jemandem empfehlen, beziehungsweise ich würde es wirklich nicht empfehlen, wenn man Harry Potter nicht zumindest mal geguckt hat.
Ja, also, aber sowas gibt's halt und ich finde, die haben es genau zur rechten Zeit rausgebracht, weil als ich das gesehen habe, habe ich auch wieder gedacht, Mensch, jetzt ist wieder die Jahreszeit. Ich habe jetzt gestern meinen ersten Weihnachtsfilm wieder gesehen. Ich bin so ein Liebesschnulzen-Fan tatsächlich. An Weihnachten habe ich gestern wieder einen rausgesucht. Irgendeiner, den muss ich jetzt nicht näher erwähnen, aber im selben Zusammenhang wurde mir wieder klar, dass ich gerne gerade um die Weihnachtszeit oder zwischen den Tagen gerne Harry Potter sehe.
Ja.
Da krame ich die Filme raus und dann fang ich die an, nochmal von vorne zu gucken. Mhm. Und ich weiß auch nicht wieso, wahrscheinlich weil die damals immer um die Weihnachtszeit in die Kinos gekommen ist, bin ich genau in diesem Moment dann wieder in der Stimmung, so jetzt muss ich doch mal gucken. Und dann bringen die natürlich jetzt von dem ersten Darsteller was raus, da ist man ja noch mehr in der Stimmung, das auch noch zu lesen.
Ja, ich stehe auch gerade kurz davor, die Filme jetzt alle nochmal hintereinander zu gucken. Ich glaube, das hängt aber auch irgendwie so damit zusammen, das Hogwarts-Jahr fängt ja immer am 1. September an, es ist dann immer im Herbst und dann hat man halt diese etwas düstere Stimmung dann ja auch in den Filmen. Genau. Das passt halt nun mal besser zur kalten Jahreszeit.
Ja, ja. Das sehe ich auch so. Ach, Mensch. Ja, okay, wer mit Harry Potter nichts anfangen kann, der sollte es vielleicht einfach lassen.
Ja, der sollte besser die Finger davon lassen. Also man sollte definitiv eine gewisse Affinität oder Vorliebe halt zu Harry Potter haben und sich natürlich auch für Tom Felton interessieren.
Das stimmt auch allerdings. Man interessiert ja sich nicht unbedingt immer für die ganzen Darsteller.
Genau.
Also von daher, ich bin mal gespannt, wann die anderen nachrücken.
Mhm, ich auch. Ich hätte nicht so früh mit der ersten Autobiografie gerechnet, muss ich sagen. Aber war sehr schön, die zu lesen.
Na super.
Jo.
So, dann komme ich jetzt mal zu meinem letzten Jugendbuch, was ich noch im Petto habe, was ich gelesen habe. Das ist von Danielle Rollins. Stolen Time ist auch wieder bei CBJ erschienen und ein Hardcover kostet 19 Euro. Ich kann dazu sagen, dass es auf jeden Fall einen zweiten Teil davon geben wird, den man nicht findet aktuell. Man findet zwar im Englischen, das ist sogar dann ein Dreiteiler, aber man findet im Deutschen nicht unbedingt einen Hinweis darauf, dass das noch einen Teil gibt. Stolen Time hat mir gut gefallen. Also, es geht um, einen Moment, damit ich wieder nicht die Charaktere durcheinander bringe. Das ist, genau, es geht um Dorothy und Ash. Genau, was habe ich da geschrieben? Ash. Genau, es geht um Dorothy und Ash. Und zwar, es beginnt damit, dass Dorothy eine Diebin ist und niemanden vertraut und aus dem Jahre 1913 kommt und gerade verheiratet werden soll, was natürlich auch nur eine List ist. Sie will aber gar nicht heiraten, was man verstehen kann, weil sie ist ja noch recht jung, ist ja glaube ich erst 17 oder so und möchte nicht heiraten. Für 1913 vielleicht nicht ganz so unmodern, aber dadurch, dass das ja eh nur eine List ist, um den Mann auszurauben, passt ihr das alles gar nicht in den Kram. Und sie flüchtet und rennt weg und schafft es irgendwie zu fliehen und kommt in den Wald und da steht ein Flugzeug. 1913 steht da ein sehr hochmodernes Flugzeug. Und Ash bastelt an dem Flugzeug rum, weil es gerade nicht funktioniert und sie will einfach nur fliehen, wundert sich gar nicht, dass dieses Flugzeug recht komisch aussieht und er will sie auch nicht mitnehmen, denn da, wo er hinfliegt, da wird es ihr auf keinen Fall gefallen, weil es niemanden dort gefällt und man überlegt sich schon, aha, okay. Als Leser weiß man ungefähr, was das bedeuten soll oder könnte, sie aber nicht. Sie trickst ihn aus und klettert einfach in diesen Lagerraum oder wie nennt man das eigentlich bei einem Flugzeug? Na egal, jedenfalls da, wo man das Gepäck oder irgendwas anderes lagert, da klettert sie rein.
Du meinst den Gepäckraum vielleicht?
Ja, irgendwie so.
Wie nennt man den Raum, in dem man das Gepäck lagert?
Ja.
Gepäckraum vielleicht.
Genau, so, da klettert sie rein, trickst ihn aus und auf dem Flug wird ihr total schlecht. Mhm. Und dann steigt sie aus und plötzlich ist nichts, wie es scheint, denn sie ist im Jahre 2077 gelandet. Das ist für jemanden, der aus 1913 kommt, ein Schock. Für Ash natürlich auch, der wollte sie nicht dabei haben und der mag auch keine Mädchen und will auch nicht. Das hat aber auch seine Gründe, weil er weiß, wann er stirbt. Das erfährt man direkt am Anfang. Er weiß, dass er bald stirbt und es ist eine Frau daran schuld. Und deswegen will er sich nicht verlieben, deswegen mag er keine Frauen und deswegen geht er den allen aus dem Weg. Ja, aber jetzt ist sie jetzt mal da und jetzt ist die Frage, was soll die ganze Geschichte? Also, es geht darum, dass im Jahr 2077 alles durch Katastrophen, Umweltkatastrophen und Erdbeben zerstört ist. Sie kommt also in ein Seattle, was ist so nicht mehr, wie sie das kennt. Also es steht alles unter Wasser, diese Häuser gucken raus und sie kennt ja solche Häuser schon mal gar nicht und auch nicht, warum das alles unter Wasser ist und muss sich damit auseinandersetzen. Und die Truppe, die dort quasi die Hüter der Zeit, die versuchen eigentlich den Professor zu finden, der das Zeitreisen erfunden hat und der ist verschwunden. Und das Spannende an dem Buch, was ich wirklich sehr spannend war, dass es teilweise auch immer kapitelweise Tagebucheinträge des Professors beinhaltet hat. Also man lernt sehr viel über Zeitraum, Kontinuum und über Zeitreisen und auch diese Krux dahinter, dass man sich nicht in die Zeit einmischen darf. Und geht das überhaupt, sich in die Zeit so einzumischen oder fördert das Paradoxen hervor? Und das hat mir sehr gut gefallen, diese Seite vom Professor kennenzulernen. Und alles hat einen Sinn. Und das, wie die Autorin das gemacht hat und wie gerade sich Dorothy entwickelt. Teilweise hat man das Gefühl, okay, ich weiß, worum es geht, aber das Ende konnte mich trotzdem überraschen, weil ich damit gar nicht so gerechnet habe, dass die Geschichte so rumgedreht wird. Also das ist war sehr, sehr spannend, weil es gibt auch halt eine Truppe im Jahr 2077, die halt nicht nachvollziehen können, warum man nicht einfach in der Zeit zurückreist, um diese Katastrophen zu verhindern. Und diese Truppe ist sehr radikal und möchte halt an diese Flugobjekte kommen, damit sie in die Zeit zurückreisen können. Also die spielen auch eine sehr große Rolle. Und das ist halt immer so ein moralischer Zwiespalt dahinter. Darf man in die Zeit zurückreisen? Geht es überhaupt? Kann man denn wirklich was an der Zeit ändern? Ist das möglich? Und das fand ich sehr spannend. Also es hat mir gut gefallen. Es ist auch nicht so ganz klassisch die Art Liebesgeschichte, die man sich jetzt vielleicht so vorstellt am Anfang, kann sie im zweiten Teil vielleicht noch werden, aber im ersten Teil war es dann doch eher sehr überraschend, gerade was Ash da über sich selber oder wie seine Geschichte sich entwickelt, weil er kommt ja auch nicht aus dem Jahr 2077. Das ganze Team kommt nicht aus diesem Jahr. Das ist ein Team, das aus der Zeit herausgepickt wurde, aus verschiedenen Epochen. Also er kommt von 1942, ist eigentlich wäre quasi im Zweiten Weltkrieg verschollen gewesen. Und der Professor hat die ganzen Teenager quasi aus der Zeit gepflückt, weil die sich gesagt haben, Teenager sind gut, mit denen kannst du noch sehr, sehr lange arbeiten. Die müssen noch wachsen und die müssen noch lernen, als wenn man Erwachsene nimmt, die man vielleicht in der Zeitlinie vermissen könnte. Er hat sich ganz bewusst Teenager rausgesucht, die irgendwie plötzlich aus der Zeitlinie verschwunden sind. Was nahelegt, das ist vielleicht auch ein Hinweis zu dieser Geschichte, mehr sage ich dazu nicht, was naheliegt, dass vielleicht Zeitreisen nichts verändern kann, sondern dass das schon mal genau so, wie es sein sollte, passiert ist. Mehr sage ich nicht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, ist eine wärmste Empfehlung, ist wieder ab 14. Wer sich ein bisschen mit Zeitreisen auseinandersetzen will und auch ein bisschen Hintergrundwissen erfahren möchte, der sollte das lesen. Das hat mir gut gefallen. War ein bisschen ein anderer Ansatz. Gerade die Professor-Seite mit seinen Tagebucheinträgen, die fand ich gut.
Mhm. Wo du Professor sagst und Tagebucheinträge hat, die Autorin ist das, ne? Ist eine Autorin. Hat die Autorin sich sehr stark von H.G. Wells die Zeitmaschine inspirieren lassen? The Time Machine?
Okay. Da fragst du mich.
Weil das ist halt ein Klassiker, das würde mich jetzt mal interessieren, weil den habe ich gelesen. Und der Protagonist ist halt ein Professor, der die Zeitmaschine erfindet und damit in der Zeit reist. Und der am Anfang und am Ende halt auch von einer Gruppe Jugendlicher, also von Schülern umgeben ist, denen er halt von seinen Zeitreisenden berichtet.
Okay,
das kam mir jetzt nämlich gerade sehr bekannt vor alles und ich dachte mir so, okay, kommt jetzt gleich noch so ein Verweis auf diesen Klassiker? Würde mich jetzt mal interessieren, ob die da ihre Inspiration her hat.
Also, ihr seht mich jetzt komplett ratlos, weil ich den Klassiker von ihm nicht kenne. Tatsächlich, gebe ich ganz offen und ehrlich zu. Ich finde es jetzt gerade mal wieder sehr spannend, dass ich noch nicht, also ich habe ja auch Rezensionen von anderen gelesen, dass noch keiner auf diesen Verweis gekommen ist. Aber es hört sich doch sehr stark danach an. Also ich kann nur recherchieren, ich kann euch darauf gerade keine Antwort geben. Oder Google tut's, recherchiert mal. Wer zuerst eine Antwort findet, der kann sich ja mal bei uns melden.
Ich werde gleich nochmal H.G. Wells Zeitmaschine raussuchen, um zu schauen, ob ich wirklich jetzt gerade richtig liege oder ob ich nicht gerade irgendwas durcheinander werfe.
Aber das ist spannend.
Aber das, ich wollte gerade sagen, das wirft jetzt gerade nochmal ein neues Mysterium auf, ja.
Wir
recherchieren, aber die Verbindung fände ich jetzt echt cool, wenn es die gäbe.
Also ja, zumindest würde es erklären, wo sie vielleicht ihre Inspiration her hat zu der ganzen Geschichte.
Weil man liest die Zeitmaschine nämlich auch aus den Tagebucheinträgen von dem Professor.
Also die Inspiration könnte durchaus daherkommen, weil das ist, also das ist jetzt nicht, das ist nicht der Hauptcharakter, aber gerade die Tagebucheinträge fand ich am spannendsten, ja, das fand ich ganz cool. Naja, jetzt müssen wir alle mal recherchieren und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn ihr einfach, keine Ahnung, in den Kommentaren, wir werden das ja auch auf Instagram wieder drauf, also ruft uns an, sagt uns Bescheid, wir sind neugierig.
Ruft uns an, genau.
Naja, in der Buchhandlung. Ja.
Ich habe noch zwei Bücher, die ich mal kurz anmerken möchte.
Da bin ich jetzt
neugierig. Mit denen ich nämlich auch im Moment viel zu tun hatte. Zum einen benutze ich eins gerade regelmäßig. Es ist ein Sprachkurs. Ich finde, sowas sollte man ja auch mal mit einbringen.
Ja.
Ich benutze nämlich im Moment den Pons Power Sprachkurs Japanisch.
Ach du Scheiße. Okay, das war eine sehr
sehr impulsiv, Frau Bayer.
Japanisch. Okay, ich ziehe meinen Hut. Mhm. Interessant.
Ich war neugierig, weil ich hoffe mir davon jetzt nicht sofort fließend Japanisch sprechen zu können oder dergleichen. Wüsste ich jetzt auch nicht, wo ich das hier einbringen sollte. Aber ich finde die Schriftzeichen, die Schreibart sehr interessant. Mich interessiert vor allem auch die Grammatik und alles. Und ich, da ich ja selbst gerne Manga lese und auch gerne mal ein paar Stunden auf der Japanmeile durchaus auch verbringe und es da auch Buchläden gibt mit japanischen Büchern, fände ich es ganz interessant, die lesen zu können. Und ich dachte mir, ich probiere es einfach mal. Mal schauen, wie weit ich mit diesem Sprachkurs komme. Ich habe mir schon das Grammatik-Lernbuch dazu bestellt. Der Sprachkurs fängt natürlich erstmal mit der Unterteilung der Silbenschriften an in Hiragana, Katakana. Und die kann man dann jetzt halt natürlich erstmal üben. Man hat die Vorgaben, wie man welche Schriftzeichen wie schreibt. Welcher Strich kommt zuerst bei diesen ganzen Schriftzeichen? Und ja, irgendwann kennt man sie dann hoffentlich auswendig. Ich überlege noch mir die Schriftkarten, Karteikarten dafür, ehrlich gesagt, zu bestellen, einfach damit ich die irgendwie mal auswendig lernen kann. Was ich aber sehr schön an dem Buch auch finde, ist, sie schreiben direkt am Anfang, es bringt nichts, wenn sie sich nur einmal im Monat irgendwie für 2 oder 3 Stunden dann direkt da dran setzen. Am besten ist es, wir machen jeden Tag so 15 Minuten. Und das versuche ich mir gerade jetzt auch so anzugewöhnen, dass ich mich jeden Abend einfach mal hinsetze, ein bisschen die Schreibweise lerne, die einzelnen Schriftzeichen. Ich habe mir auch schon ein Notizbuch rausgenommen, wo ich auch die Schriftzeichen dann nochmal wiederhole, mehrfach hintereinander. Manche sind sehr schön und manche, die treiben mich in den Wahnsinn. Die sehen so krüppelig aus bei mir, da kommst du dir vor wie so ein Kleinkind in der Grundschule, das gerade erst versucht zu schreiben zu lernen.
Ja, das
aber
tust du doch auch jetzt gerade.
Im Prinzip bin ich so ein Kleinkind, was gerade versucht schreiben zu lernen, zumindest im Japanischen, ja. Aber es macht krass, richtig viel Spaß. Ich bin jetzt gerade bei den letzten 2 Schriftzeichenübungen für Hiragana. Am Ende dessen kommen dann schon die ersten Sätze, die man versuchen soll, dann zu schreiben. Sieht sehr interessant aus. Und danach geht es erstmal weiter mit Katakana. Ich bin sehr gespannt.
Vielleicht zeigt uns Nina mal auf Instagram irgendwann mal irgendwie was diesem Zeichen oder so. Da darf man ja mal gespannt sein.
Ja, das kann ich sehr gerne machen. Da wird was kommen. Bleib gespannt. Und dann wollte ich noch ein Buch ansprechen. Das habe ich mir zum Wochenende bestellt. Und ich habe es am Wochenende mitgenommen. Und ich habe reingelesen. Oh Gott, ich sehe schon wieder die Rückseite. Er ist Uzumaki, Spiral into Horror von Junji Ito. Es ist ein Manga. Es sind insgesamt eigentlich 3 Taschenbuchbände. Die gibt es aber nicht mehr. Stattdessen gibt es jetzt diesen Deluxe-Band, den man hier sieht. Der kostet 28 Euro. Junji Ito hat so seine eigene fest eingeschworene Fangemeinde. Ich glaube nicht, dass jeder ihn kennt, aber jeder sollte ihn irgendwie kennen. Entweder weil man ihn besonders mag und seine Geschichten oder aber weil seine Geschichten ein psychisch sehr belasten.
Naja, bei dem Titel.
Ich gehöre zu den Letzteren, wie ich am Wochenende feststellen darf. Der Titel Spiral into Horror ist hier, ist schon das große Thema. Das Wort Uzumaki wird dir wahrscheinlich nichts sagen. Uzumaki sind quasi diese...
Sagt das schon was, aber du willst nicht wissen, wieso.
Naruto Uzumaki, wenn überhaupt.
Genau.
Genau. War bei mir anfangs auch so. Aber Naruto Uzumaki hat seinen Namen ja auch nicht von ungefähr. Das ist dieses, kannst du auch googeln, das ist dieses Fischfleisch, was in so Stäbchen gedreht ist. Und das hat diese Kringel dann in der Mitte, diese Spiralen.
Ja.
Die könntest du schon mal gesehen haben.
Ja, hab ich.
Okay. Spätestens auch in den Naruto-Manga.
Ja. Okay, das, aha. Und das bedeutet das so?
Genau, es geht halt um Spiralen, wie du auch schon an dem Cover siehst.
Ist alles sehr spirallastig, ja.
Genau, die Geschichte dieses Mangas spielt in einem Dorf. Sie, die hier auf dem Cover drauf ist, ist auch die Protagonistin, zusammen mit einem Jungen. Und der Junge macht sich so ein bisschen Sorgen um seinen Vater, weil der Vater wird so langsam ein bisschen merkwürdig. Man könnte schon sagen, er wird so langsam ein bisschen versessen. Und zwar aufgrund dieser Spiralen. Denn die Spiralen spielen ein ganz, ganz großes Thema in diesem Manga. Um die geht es auch wirklich. Denn in diesem Dorf werden nach und nach alle so ziemlich, wirklich besessen von Spiralen. Und was es so großartig damit auf sich hat, will ich nicht spoilern, denn das erfährt man alles halt am Ende. Ich muss nur dazu sagen, ich finde dieser Manga, auch wenn er für 16 Jahre empfohlen wird, das kommt auch nicht von ungefähr. Ich war mal neugierig, weil es ist halt ein Horror-Manga und ich habe halt Stephen King auch gelesen. Ich bin jetzt nicht so der Horror-Typ, gerade für Filme, aber so in Büchern finde ich es durchaus interessant, absolut okay. Ich muss nur hier nochmal sagen, ich finde es etwas anderes, einen Horrorroman zu lesen und dann den Horror hier nochmal visualisiert zu bekommen. Mhm. Hier sind Szenen bei, die fand ich einfach nur creepy. Ich habe die ersten beiden Kapitel gelesen und musste das den Manga danach erstmal weglegen, weil sich dieses Visuelle so in mein Gehirn gebrannt hat. Ich fand es recht verstörend, diese Spiralen. Ich weiß nicht, ob du Bilder sehen möchtest.
Nein.
Du guckst nämlich auch schon so hier drauf.
Also nach deiner Beschreibung weiß ich, dass es wahrscheinlich mich noch härter trifft, weil ich schon manchmal Horrorfilme gucke und so weiter. Also nein.
Ja, nee. Also der Horror bezieht sich erstmal nur die ersten beiden Kapitel auf die Familie von dem Jungen, der mit der Protagonist ist in dieser Geschichte und bezieht sich am Ende dann auf das ganze Dorf und Spiralen gibt es an jeder Ecke und diese Spiralen, die verfolgen mich auch und dieser Manga, der macht mich fertig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Oha. Aber ich wollte es mal angesprochen haben.
Okay, ist die Altersempfehlung dann gerechtfertigt oder
die hättest ist gerechtfertigt.
Du? Okay.
Ich glaube schon, dass nicht jeder von diesem Manga so mitgenommen sein wird wie ich. Ich finde es nur hochgradig creepy mit diesen Spiralen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich würde es nicht jemandem in die Hand geben wollen, der sagt, dass er psychisch jetzt nicht so belastbar ist. Oder der zum Beispiel, also wer Horror nicht mag, der sollte hiervon definitiv die Finger lassen, weil hier hinten steht auch das Genre Mystery drauf. Finde ich jetzt nicht unbedingt gerechtfertigt. Ich finde, da könnte durchaus Horror draufstehen.
Okay. Mhm. Also für alle, die wirklich Horror auch mögen, da gibt es
genau,
sehr viele.
Richtig. Für euch ist dieser Manga perfekt.
Ja, dann alle Horrorfans herkommen.
Herkommen, sehr gerne. Kauft Uzumaki. Das ist eine Empfehlung für Horrorfans, das auf jeden Fall. Mich hat's fertig gemacht, die Geschichte.
Ja, dann beenden wir das Ganze mal mit so einem Statement. Aber ich glaube, wir hatten heute wieder sehr durchmischte verschiedene Sachen, die ich ganz spannend fand.
Sehr abwechslungsreich.
Ja, hat Spaß gemacht.
Richtig viel Spaß. Schön, diesen Podcast mit dir hier beenden zu können in diesem Jahr. Wir hören uns dann im nächsten Jahr wieder.
Das tun wir.
Genau.
Und euch wünschen wir eine wunderschöne Vorweihnachtszeit.
Ja, schöne Vorweihnachtszeit, schöne Feiertage, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Kann man ja jetzt auch
schon
sagen.
Kann man alles schon sagen. Kommt alles ein bisschen früh, aber wir hören uns halt einfach dieses Jahr nicht mehr. Und dementsprechend müssen wir das ja schon alles wünschen.
Genau. Wir hören uns dann wieder im Januar. Im Januar hört ihr dann Brigitte und mich. Und dann berichten wir uns euch vom Weihnachtsgeschäft und von der Inventur.
Man darf gespannt sein.
Die dann auch schon wieder kommt. Meine Güte, das Jahr verfliegt.
Manchmal geht das verdammt schnell, ja. Das ging mir jetzt aber auch so gerade am Wochenende, habe ich überlegt, wie bitte? Jetzt ist der erste Advent. Okay, ich muss jetzt mal gucken, wo sind die ganzen Sachen? Das wollte ich schon mal auf den Tisch stellen. Mhm. Also irgendwie ist das, gut, das hat wahrscheinlich jeder mal. Also für mich ist das ein Jahr, wo das unglaublich schnell auf einmal auf einen zukommt.
Ja. Für mich dieses Jahr auch. Ja. Ah ja. Genießt die Weihnachtszeit, ihr Lieben. Bleibt gesund. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
Bis dahin.